Wir sind gegen den Versicherer nicht nur die Leute, die dann die bestehenden Verträge verwalten, sondern wir bringen noch neues Business. Dadurch, dass wir Verträge an unsere Kunden verkaufen und quasi den Kuchen größer machen, sind wir mittlerweile auch relativ angesehen im Markt.
Das war Steffen Glomp, CTO und Co-Founder von Clark. Die bauen eine Versicherungsmanager-App und gehören wahrscheinlich zu den Top-Startups in Deutschland, haben Anfang des Jahres eine Series C-Finanzierungsrunde mit 69 Millionen Euro abgeschlossen, angeführt von Tencent. Damit melden wir uns heute Ostersonntag zurück nach einer kleinen Pause. Und Steffen erzählt uns ganz bodenständig etwas zu seinem Werdegang, zur Geschichte von Clark, zum Geschäftsmodell und passend zu seinen Aufgaben. Er ist ja Chief Technology Officer bei Clark. Reden wir über Technologie, Daten und Automatisierung. Diese Episode wird unterstützt von der IHK Nordwestfalen. Die Technologieregion Nordwestfalen vereint das nördliche Ruhrgebiet und das Münsterland. Eine einzigartige Kombination aus Hidden Champions, innovativen Hochschulen und Startup-Kultur, wo die Produkte und Geschäftsmodelle der Zukunft entstehen. Von Batterien, Wasserstoff, Cybersecurity bis hin zu künstlicher Intelligenz. Hallo und herzlich willkommen, Steffen.
Hallo Bernhard, danke, dass ich hier teilnehmen darf.
Schön, dass du dabei bist, Steffen. Wir werden heute in erster Linie natürlich über Clark sprechen, Startup, vor fast 6 Jahren gegründet, aber wir wollen dich auch ein bisschen kennenlernen. Darum in deinen eigenen Worten, was hast du denn vorher gemacht? Also ich sehe zumindest auf LinkedIn sehr viele interessante Stationen, vielleicht die wichtigsten einmal von dir.
Uff, also vielleicht zu meinem Hintergrund, ich bin von Haus aus Informatiker und das mit Leidenschaft seit dem 5. Schuljahr quasi.
Zu dem 5. Okay. Das ist sehr früh, ja.
Und für mich war es mal klar, Informatik zu studieren, das war der Traum, den habe ich mir gegeben. Aber dann während des Studiums war schon klar, dass es ein bisschen langweilig ist zwischendurch. Deshalb war 1999 das erste Mal, wo ich ausgebrochen bin, nach Miami gegangen und dort beim Startup das erste Mal mitgemacht habe. Das war damals sowas ähnliches wie Dropbox, eine webbasierte Festplatte. Und das war weit vor seiner Zeit. Keine Mobilfunktelefone, die sowas konnten. Aber war schon die Richtung, in die ich immer gehen wollte, mit Gründen, mit Selbstständigkeit, mit Internet-Business, E-Commerce. Ich habe das dann wieder aufgehört, bin zurückgegangen, habe mein Studium abgeschlossen und dann quasi in verschiedenen Unternehmen IT-Consulting gemacht, verschiedene Projekte gesehen, größere Projekte gesehen, unter anderem das Kundeninformationssystem in der New Yorker U-Bahn mitgestaltet. Das war nach 9/11 sehr spannend, wo man Systeme aufbauen konnte mit Zig-Rechnern auf 500 Stationen verteilt, mit CCTV und Audiodurchsagen und den Zugzielanzeigern. Ziemlich spannend.
Sag mal, Steffen, eine Nachfrage dazu. Wie bist du an diesen Job gekommen? Einfach, da war eine Stellenbeschreibung, Stellenausschreibung und du hast dich darauf beworben oder irgendwie über Connections? Weil das hört sich jetzt schon sehr, sehr interessant an.
Naja, das war damals als Consultant innerhalb von einer Company, die nannte sich Interactive Objects.
Ah, okay, Beratung.
Beratung und das war eigentlich eine der Firmen, die mich richtig geprägt haben, auch wenn auch nur kurz. Weil da waren sehr, sehr smarte Leute unterwegs. Wir hatten damals, das war auch ein Venture Capital finanziertes Unternehmen, soweit ich mich erinnere, wo wir ein Produkt gebaut haben, mit dem man die Softwareentwicklung vereinfachen konnte. Das war quasi eine Station, die mein Niveau echt gehoben hat, weil ich da sehr viel gelernt habe.
Und nach dieser Station habe ich mich selbstständig gemacht und selbstständig beraten, verschiedene Unternehmen und dabei gemerkt, dass ich ab einer bestimmten Größe und Budgetzahlen an Grenzen stoße, wie ich drüber rede. Da fehlt mir Ausbildung. Und deshalb habe ich irgendwie Mitte 30, Anfang 30 nochmal die Schulbank gedrückt, habe ein MBA gemacht in England, um mich im Business Administration zu bilden. Und das hat auch ganz gut funktioniert. Und wie es wohl mit MBAs ist, hat mir das auch die nächste Rolle besorgt, wo ich dann für eine internationale Company ein Entwicklungszentrum in Indien geleitet habe und die Produktentwicklung für ein Produkt in der Shipping-Industrie. Und ja, das war spannend. Das war eine große Herausforderung. Aber vom Privaten her sehr schwierig, weil man sehr viel gereist ist. Ja, und danach kamen halt noch zwei, drei kleine Stationen, wo ich Startups beraten habe, bis dann auf einmal die Verbindung zu Finnlieb kam und zum Christopher Oster, unserem CEO bei Clark. Und die kam über einen alten Bekannten, den ich mal im Startup 2006 in Berlin kennengelernt habe. Der hat die Introduction hergestellt. Und dann haben wir gesprochen und überlegt, was können wir denn machen? Wie können wir denn Versicherungen besser machen? Und ist es überhaupt ein interessanter Markt? Finnlieb hat uns da sehr gut unterstützt. Das heißt, der Company Builder, den man da unter dem Namen kennt, in dem sind wir gestartet. Und Versicherung war deshalb interessant, weil zu der Zeit war es so, dass sehr viel von dem Geschäft noch offline passiert. Das ist vielleicht auch heute sogar noch so, dass die Kunden unzufrieden waren und dass der Markt eigentlich riesengroß ist. Reden von 4,5-mal dem E-Commerce-Markt für Versicherungen in Deutschland allein. Und diese drei Faktoren sind einfach die Voraussetzungen, wo man sagt, okay, das muss ich mir angucken. Kann ich da eine Chance drin finden? Und so kam es dazu, dass ich mich habe hinreißen lassen, von London nach Deutschland zurückzuziehen, um dann mit Christopher und dann später mit Marco und Chris Lodde Clark zu gründen und ja, zu dem Unternehmen zu machen, was es jetzt ist.
Ja, Clark werden die meisten tatsächlich kennen. Ihr schaltet ja auch ordentlich Werbung auf den verschiedensten Kanälen und du hast ja schon ein bisschen gesagt, worum es bei Clark geht. Ich hätte nur noch zwei Nachfragen zu deinem Werdegang, was du eben uns hier erklärt hast. Das einmal Selbstständigkeit schon sehr früh und auch sehr lange durchgezogen. Auf LinkedIn steht noch bis heute, aber wahrscheinlich machst du nicht noch neben Clark hier und da weitere
Nein,
Projekte, oder? Nee.
das geht nicht.
Ja,
Das
hätte mich auch gewundert, ja. Naja.
Clark ist ein Vollzeitjob,
Ist ein Vollzeitjob,
mit der
ja.
Geschwindigkeit, mit der wir
Ja.
unterwegs
Ja.
sind, geht das nicht mehr, ja.
Ja, hätte ich mir schon gedacht. Und dann hattest du einmal gesagt, etwas so Richtung Größe hat dir gefehlt in den Projekten und deswegen MBA. Das habe ich nicht so ganz verstanden und vielleicht auch die Zuhörer nicht. Könnte aber interessant sein. Kannst du das nochmal kommentieren, was du damit meintest?
Naja, wenn man größere Unternehmen berät, wie sie ihre Produkte weiterentwickeln, wie sie Architektur pflegen, wie sie Software entwickeln, dann
Ja.
kommt man irgendwann in Regionen, wo man über Budgets von 200 Millionen zum Beispiel spricht.
Ja.
Und dann muss man die Worte richtig wählen, um die
Alles klar.
Stakeholder zu erreichen. Und da fehlte mir zu der Zeit das Vokabular ganz sicher.
Okay, ich verstehe. Also reiner Techie kann nicht die Verantwortung übernehmen am Ende. Natürlich so Teamleads etc., die findet man in der Beratung und auch in Unternehmen immer. Aber es kann nicht schaden, auch Business-Wissen aufzubauen, gerade wenn es um große Budgets geht, das meinst du, okay.
Ja, absolut. Man muss da die Sprache sprechen und gerade fürs Gründen ist natürlich gut, auch die technische Seite mit der betriebswirtschaftlichen Seite verbinden zu können, weil man schon sehr oft, auch jetzt in der Phase, wo Clark gewachsen ist, Überlegungen anstellen muss, die wirtschaftlich sind. Worauf setze ich? Wo entwickle ich weiter? Wie viel Potenzial steckt dahinter? Wie viel Revenue kann ich damit machen? Was sind die Kosten? Das sind natürlich Entscheidungen, die bei der Gründung extrem wichtig sind, dass man sich nicht in Sachen verrennt. Und das ist, glaube ich, die erste Stelle, wo datengetrieben eigentlich eine Pflicht ist, um sein Business zu steuern. Eigentlich das, was man grundsätzlich erwartet, ja.
Okay, wie sieht der Markt aus? Wie vielversprechend kann das Business werden, etc.? Und das hilft dir bis heute, gerade in einem so schnell wachsenden Unternehmen, sicherlich. Man macht das ein bisschen zu klein, wenn man sagt, es ist nur die Sprache, sondern eben sehr viel Verständnis auch, das du sicherlich gewonnen hast mit dem MBA und dem ganzen drumherum Lernen, sicherlich, ne?
Ja.
Ja, lass uns dann zu Clark kommen. Steffen, also du hast ja schon gesagt, Versicherungen ist ein Unternehmen, das sehr stark gewachsen ist in den letzten 6 Jahren. Vielleicht noch so ein bisschen mehr zu den Anfängen, was genau ihr denn gesehen habt, um diesen,
Ja.
ja, Service anzubieten.
Also, wie war das? Wir haben relativ schnell eine initiale Version gelauncht. Das war im Juni 2015. Und Finnlieb mit dem ganzen Support, den man da in dem Company Builder kriegt, hat uns da extrem geholfen, schnell an den Start zu bekommen. Und das war gut. Und wir hatten auch am Anfang ein bisschen Traction, hatten Presse, hatten Kunden, aber das war irgendwie am Anfang nur Family and Friends und dann gab es erstmal eine Flaute von Juni bis Dezember und da waren wir schon so ein bisschen ratlos.
Ja, Steffen,
Aber ja.
was hattet ihr denn da zu dem Zeitpunkt? Was war denn dieses initiale Produkt?
Ja, das war letztendlich nur eine Webseite, mit der man in der Lage war, sich als Makler darzustellen und wo die Kunden ein Maklermandat unterschreiben konnten und wir ihre Versicherungsprodukte anzeigen können. Das war quasi der Ursprung. Das heißt, das Ziel von Clark ist ja, Versicherungen so einfach wie möglich darzustellen. Also alle die wichtigen Sachen im Leben sollten eigentlich einfach verfügbar sein von irgendeinem Service, von irgendeinem Anbieter. Und in Versicherung haben wir uns als die positioniert, die das tun können. Das heißt, wir haben angefangen, Übersicht zu schaffen. Und das fing damals so an. Und das ist immer noch unser Steckenpferd, damit der Kunde wirklich ein komplexes Thema ganz einfach handeln kann. Und von dieser einfachen Website haben wir uns dann nach und nach zu einer App entwickelt. Und im Jahr 2015, als wir gegründet wurden, gab es anfangs diese Flaute und dann hatten wir das Glück, dass wir im ProSieben Accelerator einen guten Platz belegt haben. Ich glaube, wir haben sogar gewonnen. Und das führte zu einem Media for Equity Deal. Das heißt, ProSieben hat ein paar Anteile an Clark bekommen und wir dafür Mediavolumen, um im TV aufzutreten. Und das war eine heiße Phase, das weiß ich noch genau. Am 14. Januar starteten die TV-Spots und bis dahin mussten wir die App am Start haben. Das haben wir auch geschafft. In iOS und Android waren wir im Store. Und das war eigentlich der Startpunkt, ab dem es so richtig aufwärts ging. Da kamen die Kunden rein. Da war es einigermaßen akzeptabel von den Kosten für die Akquise. Und seitdem ging das eigentlich relativ stetig bergauf. Das war schon ganz gut.
Sehr spannend. Mit kleinen anfänglichen Schwierigkeiten, wobei du hast ja schon gesagt, Traction war immer da, aber so richtig ging es dann erst mit der App los und dem Investment von ProSieben. Was ist denn nochmal so die Intransparenz, die im Markt besteht? Es ist einfach schwierig, sich zu informieren und das Ganze irgendwie zu managen oder was ist eigentlich jetzt, wenn man ganz mal von außen drauf schaut? Und die meisten haben zwar Versicherungen, aber beschäftigen sich ja damit nun mal wenig. Was ist denn eigentlich Kern des Problems eigentlich, das ihr löst?
Ja, also ich glaube, Kern des Problems ist, was brauche ich wirklich? Was ist wirklich wichtig für mich? Für das, was ich habe, habe ich gute Preise, habe ich eine gute Abdeckung. Und wenn man sich selbst die Aufgabe setzt, das zu klären, muss man ganz schön viel lernen oder ganz schön viel vertrauen. Und man kann sich natürlich dann sagen, okay, ich gucke mir all die Details an, gehe zu einer Comparison Engine und klickt da alles dann das an, was ich glaube, dass ich brauche. Vielleicht brauche ich das aber gar nicht. Oder vielleicht brauche ich den Vertrag auch gar nicht. Und diese Sorge und diesen Aufwand zu reduzieren durch einen Partner, der Experte ist in dem Bereich und der für mich das Ganze einfach aufbereitet, das ist das, was wir können, was wir gut können, was wir, glaube ich, besser können als viele im Markt und was die Kunden annehmen und wofür sie auch mittlerweile super zufrieden sind, wenn man unsere Ratings anguckt im App Store und bei Trustpilot.
Was würde man klassisch machen? Man hätte dann einen Berater, eine Beraterin, die einem dann entsprechende Versicherung empfiehlt, aber dann so eine Art Insellösung, also nur bestimmte Versicherungen.
Naja, also die Berater, die es in Deutschland gibt, ist eine große Anzahl. Der Versicherungsmarkt ist eigentlich sehr, sehr vielschichtig, sehr, sehr fragmentiert aufgestellt.
Ja.
Und die Berater, die machen grundsätzlich einen guten Job, denke ich. Deren Schwierigkeit ist es natürlich, weil die meisten Makler sind sehr kleine Unternehmen. Für die ist es schwer, ein digitales Angebot zu schaffen. Die haben nicht die IT, die haben nicht die Manpower dahinter, um das digital zu machen. Und zu der Zeit, als wir angefangen haben, gab es halt auch nichts, was du einfach kopieren konntest und sagst, oh ja, das mache ich auch so. Weil die Experience, die sich entwickelt, während man das Produkt baut, die weiß man ja vorher auch nicht. Und man weiß nicht, was angenommen wird. Und deshalb haben viele es vielleicht auch nicht geschafft. Wir hatten ja zwischendurch einige Wettbewerber, die wir dann überholt haben. Also für die Makler schwer da mitzuhalten. Man sieht aber auch im Versicherungsmarkt, dass da jetzt so ein Konsolidierungstrend ist. Die Anzahl der Makler reduziert sich so langsam. Sehr viele sind wohl in dem Alter, wo sie ihr Geschäft langsam aufgeben möchten. Und da deutet sich eine Zentralisierung an oder eine Konsolidierung des Marktes.
Okay, du hast Makler erwähnt, aber ist es so nicht auch problematisch, dass es gar keine Makler gibt für all diese Versicherungen? Ich klicke mich gerade auf eurer Seite durch. Da stehen Zahn, Zusatzversicherung, private Altersvorsorge, Berufsunfähigkeitsversicherung. Also ist das nicht auch ein großer Wert anscheinend, so viele im Grunde einen holistischen Blick auf alle Versicherungen zu haben? Also mal ganz weg von Maklern als Lösung?
Ja, da sind wir natürlich auch gut durch unsere Größe und durch unsere Beziehungen zu den Versicherern. Aber es ist nichts, was der normale Makler nicht auch tun könnte. Es ist vielleicht für ihn ein bisschen aufwendiger, wahrscheinlich wesentlich aufwendiger, all die Vertragsdetails zu den verschiedenen Partnern zu kennen und dann das Richtige auszuwählen. Aber in dem Bereich gibt es auch Makler-Tools, die einem Makler ermöglichen, eine Vergleichsrechnung zu machen und dann zum Kunden zu gehen und zu sagen, ja, ich habe das gefunden. Also da gibt es schon Anbieter im Markt für Makler. Da gibt es auch sogenannte Makler-Pools, die quasi eine IT-Plattform bereitstellen für Makler, um ihre Kunden zu bedienen, die auch dann die Verbindung zu den Versicherungen herstellen. Das ist schon da. Aber das, was die Digitalisierung von dem Ganzen, das ist das, wo ich glaube, wir mehr schaffen konnten, als der gemeinsame Makler eine Chance hat.
Und Makler sind nicht eure Kunden?
Nein, tatsächlich eigentlich nicht. Was wir als Business für eine Zeit lang hatten, war ein White-Label-Business. Es war also so, dass wir relativ erfolgreich waren und es wurde bekannt und dann kamen einige Businesses auf uns zu und fragten, hey, das sieht ja gut aus, können wir das für unsere Kunden nutzen? Und das war dann die Idee, das hat dann die Idee ausgelöst, Clark als White-Label-Produkt anzubieten, sodass andere Makler es nutzen konnten.
Also Makler oder Versicherer?
Ja, es gab eine Mischung daraus. Es war auch Makler dabei, es waren auch Versicherer dabei, auch Banken dabei. Aber für uns war das am Ende ein Klotz am Bein, weil wir die Innovation für unsere Kunden nicht konzentriert und fokussiert genug vorantreiben können, weil wir zusätzlich Aufwand haben, die Plattform kompatibel zu halten für alle die anderen Business-Kunden. Und deshalb haben wir das nach einiger Zeit wieder aufgegeben und sind jetzt gerade dabei, die letzten Business-Kunden abzuschalten, damit wir uns wieder völlig auf die B2C-Schiene konzentrieren können und da wirklich unser Produkt vorantreiben.
Okay, und wenn ich mir das jetzt ganz konkret mal vorstelle aus User-Sicht, ich habe jetzt schon diverse Versicherungen und installiere mir die App und dann würde ich die erstmal eintragen. Ne, das kann ja nicht irgendwie automatisiert laufen, das muss ja initial irgendwann mal eingetragen werden. Ne? Und von da an übernimmt dann Clark ein Management und auch mit Vorschlägen vermutlich für Verbesserungen. Ist das so die Grundlösung?
Im Prinzip ja. Bei dem Erkennen deines aktuellen Portfolios versuchen wir auch so vorzugehen, dass du uns nur sagst, bei welchem Versicherer hast du welche Versicherung und wir kontaktieren dann den Versicherer, um die Vertragsdetails zu bekommen, sodass du den nicht eingeben musst.
Oh, das ist cool.
Was natürlich komfortabel ist, was aber jetzt in dieser Industrie nicht so leicht ist, denn da gibt es einige elektronische Standards, um Daten auszutauschen, aber für den speziellen Anwendungsfall ist es sehr dünn. Das heißt, teilweise dauert es relativ lange, bis die Versicherer uns Daten geben, falls sie überhaupt mit uns zusammenarbeiten. Das kann auch passieren. Aber es ist natürlich der komfortablere Weg. Der andere Weg ist einfach, Dokumente hochzuladen und wir digitalisieren dann.
Ja. Haben die ein Incentive, diese Daten überhaupt zu teilen und wenn, dann auch möglichst schnell zu teilen?
Ja, unterschiedlich. Natürlich ist es so, dass wir mittlerweile einen guten Namen im Markt haben und die Versicherer wahrscheinlich eher geneigt sind, mit uns Daten zu teilen, damit wir den Kunden auch gut beraten können. Denn letztendlich ist der Kunde ja Kunde des Versicherers und der Versicherer zahlt uns letztendlich die Provision, dass wir die Verträge vom Kunden managen. Das ist ja die die ursprüngliche Bedeutung des Versicherungsmaklers. Das heißt, das ist besser geworden. Das war natürlich eine Skepsis am Anfang gegenüber diesem neuen Player, der sowas machen wollte. Was aber wichtig ist, ist, wir reden nicht nur darüber oder wir sind gegenüber dem Versicherer nicht nur die Leute, die dann die bestehenden Verträge verwalten, sondern wir bringen noch neues Business. Dadurch, dass wir Verträge an unsere Kunden verkaufen und quasi den Kuchen größer machen, sind wir mittlerweile auch relativ angesehen im Markt, denke ich.
Okay, also ihr könnt dann neue Produkte vorschlagen. Heißt am Ende auch für eine Versicherung, sagen wir AXA, ist es gut, dann in eure App aufzutauchen und dann eben mit Empfehlungen an die User mit weiteren Angeboten versorgt zu werden.
Genau, also der zweite Schritt im Onboarding ist, dass man einen sogenannten Bedarfscheck macht, indem wir die Lebenssituation des Kunden erfassen, um dann darauf zugeschnitten Empfehlungen zu machen, was der Kunde tun kann, tun sollte, wie wichtig bestimmte Dinge sind. Und das ist natürlich auch der Vorteil und die Guidance, die der Kunde dann bekommt, weil er sieht, was wichtig ist und was nicht. Und er kann dann, basierend auf den Empfehlungen, sich auch zu der spezifischen Kategorie von Versicherungen, sagen wir mal Berufsunfähigkeit, informieren und auch beraten werden. Und dann verkaufen wir in dem Zug natürlich auch die Produkte dazu.
Und Geschäftsmodell basiert wirklich rein auf Provision. Also ich als Nutzer der App bezahle gar nichts.
Korrekt, ja.
Okay. Und habt ihr da nicht auch ein Incentive, gewisse Versicherungen besser zu behandeln, sag ich mal, wenn irgendwie die Provision besser ausfällt? Oder wie könnt ihr letztlich die Frage das gewährleisten, dass ihr unabhängig seid, sage ich jetzt mal, gegenüber allen Versicherungen, die es da draußen gibt?
Also wir können das natürlich nicht nach außen beweisen, aber wir handeln so. Für uns ist die Unabhängigkeit wichtig. Es gibt Incentives von Versicherern, bestimmte Zusammenarbeiten zu verstärken und nur diese Produkte zu machen. Und das sieht man auch bei anderen Maklern, dass sie sich so fokussieren. Das versuchen wir zu vermeiden und wir versuchen eher auf Kundenzufriedenheit zu arbeiten. Denn das Langfristige ist für uns an der Stelle wichtiger.
Okay, weil das wäre jetzt auch naheliegend gewesen, vielleicht so exklusive Partnerschaften zu machen. Aber das scheint ja wirklich nicht der Fall zu sein bei euch.
Naja, also es ist schon so, dass man, wenn man mit bestimmte Versicherer sind halt, wie soll ich sagen, die stellen einen Großteil unserer Versicherungen dar, die wir für Kunden managen. Also hat man mit denen auch bessere Schnittstellen, wenn man öfter Daten austauschen muss. Da ist die Zusammenarbeit natürlich ein bisschen enger. Also das ist schon so, dass wir Angebote auswählen, die wir denken, dass sie auf dich passen. Und wir wählen dann auch drei aus, weil wir uns eben absetzen wollen von den komplizierten Versicherungsvergleichsportalen, wo du irgendwie zig Sachen angucken musst, ankreuzen musst. Dadurch, dass wir deine Lebenssituation ein bisschen kennen, sind wir in der Lage, schon Vorauswahlen zu treffen und zu sagen, das passt auf dich. Und dann im Angebot siehst du natürlich auch die Details, aber es ist tatsächlich das Ziel, einfach zu machen.
Übersichtlich, einfach. Was ich mich nur frage dabei, ihr seid ja sehr erfolgreich offensichtlich, also sind fast 300 Mitarbeiter bei euch, ihr seid sehr gut finanziert, also ist noch ganz viel Luft nach oben offensichtlich, sonst wären ja keine Investoren bei euch drin, also ist noch ganz, ganz vielversprechendes Modell, aber was ich mich frage, so als Außenstehender, es ist ja ein sehr langsam drehendes Produkt, so eine Versicherung, also ich ändere doch nicht ständig Versicherungen oder bin ständig auf der Suche nach neuen Versicherungen, oder? Also ist das nicht sehr limitiert so Richtung Customer Value? Wo kommt da eigentlich pro Kunde jetzt der große Wert her, wenn man so selten Versicherungen ändert oder hinzufügt? Oder ist das grundsätzlich falsch, was ich sage?
Nein, also Versicherungssituationen ändern sich sehr langsam. Deshalb haben wir auch nicht so viel Traffic auf unserer Seite wie in Twitter oder in Facebook, wo man ständig nachschaut. Ja. Aber bezüglich des Customer Lifetime Value ersetzt sich zusammen aus den Provisionen von den Produkten, die wir verkaufen, aber auch von den Provisionen von den Produkten, die im Bestand sind. Dadurch, dass wir quasi als Makler auch verpflichtet sind, die Versicherungssituation des Kunden zu beobachten. Und wenn sich was ändert, er heiratet oder Kinder kommen, dann ihn darauf aufmerksam zu machen, einen Vertrag zu ändern, Dadurch kriegen wir noch weitere Provisionen für die bestehenden Verträge, immer wenn sich die Laufzeit verlängert, sind aber auch in der Haftung dafür, danach zu halten.
Aber die initialen Versicherungen, die ich eintrage, die werfen auch noch keine Provisionen ab, oder?
Nicht am Anfang. Das dauert lange, falls es überhaupt dazu kommt, dass wir auch dafür Provisionen bekommen.
Ja, also wirklich nur Änderungen oder neue hinzugefügten, die
geben Provisionen? Es gibt schon Anteil an Bestandsübertragung, nennt sich das, wo wir auch dafür etwas bekommen. Aber okay. Das ist eigentlich gar nicht mehr das Wichtige für uns. Wichtig ist für uns die Kunden, die zu uns kommen. Und wir versuchen natürlich, die Leute reinzubekommen, bei denen wir etwas verkaufen können. Das heißt, da geht es auch in Richtung Datenwertschöpfung jetzt schon. Wenn wir Kunden reinbekommen und wir sehen, dass die für uns sehr wertvoll sind, weil sie etwas kaufen, dann versuchen wir natürlich, da wo wir die bekommen haben, noch mehr herzubekommen. Und da geht es Richtung Marketing, Attributierung und Vorhersage von Customer Lifetime Value.
Ja, verstehe. Es ist ja aber nicht so, dass ihr Kunden ausschließt natürlich. Also jeder kann sich ja anmelden, das ist ja ganz klar.
Klar, ja.
Sondern ihr müsst dann Marketingkosten und so weiter entsprechend tunen und die ganzen Kampagnen, die ihr fahrt, tunen, eine Balance bringen gegen Customer Lifetime Value letztlich und ROI natürlich. Ne?
Genau, also die Ratio ist CLV over CPA, also Customer Lifetime Value over Cost per Acquisition.
Kannst du da irgendwelche Zahlen nennen?
Nein.
Ja, aber ja, es ist halt eine große Range einfach. Also ich glaube, das ist ziemlich offensichtlich von dem, was wir jetzt sagen. Der Mittelwert wird so ausgelegt sein, dass es profitabel ist, offensichtlich. Aber es gibt dann auch Kunden, die letztlich einen sehr geringen Value erzeugen für euch. Ne? Das ist ja offensichtlich. Ja. Also eine krasse Range einfach.
Ja, genau. Also bei einigen muss man einfach nur geduldig sein. Also wenn es junge Leute sind, werden sich irgendwann versichern. Wenn es ältere Kunden sind, dann haben die in der Regel schon eine Menge an Versicherungen. Das heißt, wir können nicht so viel reinverkaufen, aber es gibt einen Bestand, den wir irgendwann vielleicht übertragen haben und wofür auch Provision anfallen kann.
Okay. Ich finde es sehr spannend, weil also diesen Kundenkontakt, den ihr habt, über alle Versicherungen hinweg, der ist natürlich einmalig und ich frage mich als Versicherung, ob ich das jetzt, klar, ich partizipiere dann daran, das ist dann irgendwo auch Win-Win, aber ich verliere auch so ein bisschen den Kundenkontakt, nicht wahr? Also ist das ja auch so ein Dilemma, oder? Bekommt ihr das mit in den Verhandlungen mit oder in den Gesprächen mit den Versicherern?
Also ich bin jetzt in den Versicherungsgesprächen nicht unbedingt immer federführend, weil ich eher auf der Technologieseite bin. Aber es ist schon so, dass das Gesicht zum Kunden ein wichtiger Aspekt ist, um das Business voranzubringen. Und bei den Versicherern ist es ja jetzt so, dass sehr oft ich als Kunde Versicherungen von verschiedenen Versicherern habe und damit das Portfolio und die Sicht aufs Portfolio eigentlich eher bei Clark, bei uns, zusammengestellt ist. Und der Versicherer selbst weiß nur, ach, Max Mustermann hat eine Berufsunfähigkeit. Er weiß nicht, dass er noch eine Privathaftpflicht da hat und einen Rechtsschutz bei einem anderen Versicherer. Das heißt, das ist schon wertvoll, was wir da haben, weil wir die ganzheitliche Sicht haben auf den Kunden, zusätzlich zu den Lebenssituationen, zu den, die wir auch jährlich aktualisieren, zu den Daten, die wir über den Kunden sammeln konnten. Und das ist natürlich was in Sachen Datenwertschöpfung uns eine Menge Möglichkeiten gibt, dem Versicherer gegenüber aufzutreten und zu sagen, dass wir so viele gute Kunden hier haben und gerne bessere Tarife hätten, um sie unseren Kunden anzubieten. Und dass wir anhand der Daten, die wir haben, auch bessere Produkte schneiden können. Und das ist natürlich was vermutlich attraktiv ist für Versicherer, was wir aber natürlich nicht teilen können.
Okay, verstehe. Das sind die unfairen Vorteile, die haben mit Daten und Datenwertschöpfung zu tun. Es ist kein Zufall, dass ich hier mit einem CTO spreche. Bisher fast alle Fragen hätte ich auch gut euren CEO sicherlich stellen können.
Natürlich,
ja. Lass uns ja, ruhig jetzt ein bisschen tiefer einsteigen, also in dein, also Home Turf, technische Sachen auch und Datenwertschöpfung. Klar, also die Vernetzung von den ganzen Versicherern, das bietet ganz viel Value, ganz, ganz viel, ganz viele Daten kommen da zusammen. Ihr habt ein viel besseres Verständnis auch der Kunden dadurch. Ihr könnt dadurch Dinge auch abgleichen. Also Person XY hat diese Versicherungen, Person Z nicht, aber ist eigentlich ähnlich, dann wahrscheinlich könnte man noch die von XY empfehlen. Also so jedenfalls stelle ich mir das jetzt naiv vor, dass ihr durch diese Art von Vergleichen jetzt ohne viel KI schon sehr viele Empfehlungen machen könnt. Ist das so?
Ja, also es geht natürlich Auswertungen, die wir machen können, die zeigen, welche Versicherungen in Paaren kommen. Das ist wie ein ganz normaler Recommendation Engine. Man muss allerdings sagen, das machen wir erst, nachdem wir regelbasiert aufgrund der Lebenssituation des Kunden Empfehlungen gefunden haben. Denn wir wollen nichts empfehlen, was der Kunde nicht braucht. Und bloß weil jemand anders etwas anderes auch hatte, heißt es nicht, dass Max Mustermann das auch bekommt. Und deshalb müssen wir erst regelbasiert vorgehen. Und das kann teilweise relativ komplex werden, je nachdem, ob man Beamter ist oder nicht Beamter, was man so an Versicherungen braucht. Das heißt, regelbasiert viel und dann Recommendation Engine, aber auch relativ einfach. Das ist nicht wirklich ein Hexenwerk da. Wo es interessant ist, sind die Algorithmen um den Customer Lifetime Value anhand von wenigen Informationen schon ableiten zu können. Das heißt, nach den ersten 48 Stunden in der App wollen wir ein gutes Verständnis davon haben, wie wertvoll der Kunde ist. Mhm. Das wird immer wichtiger, vor allem jetzt in dem Zusammenhang mit dem Privacy Changes, die Apple macht. Da gibt es ja dieses Apple Tracking Transparency Framework, wo jetzt sehr, sehr deutlich wird, wer welche Daten einsammelt und wo für den Werber oder für uns, die quasi eine Kampagne fahren, sehr, sehr schwer zu erkennen ist, wo kam denn der Kunde jetzt her? Und da müssen wir weiteren arbeiten, dass wir relativ früh ein Scoring machen können, um zumindest die Kampagneneffizienz und Effektivität zu bewerten, ohne dabei den Kunden eigentlich zu kennen. Mhm. Das ist eine recht spannende Neuerung, die da jetzt reinkommt. Das krempelt den ganzen Werbemarkt um.
Das ist so eine Art Attributionsproblem dann.
Genau, das normale Problem ist ja, man hat jemand, der hat die App runtergeladen, der wird Kunde. Ich weiß aber nicht, wie ich ihn akquiriert habe. Wo kam er her? Aus welchem Kanal?
Ja.
Und wenn ich das nicht weiß, kann ich mein Marketing nicht aussteuern. Deshalb ist das essentiell für uns, um ja die Kundenakquisenkosten kontrollieren zu können.
Mhm. Du würdest also sagen, wenn ich das jetzt richtig mitbekomme, Datenwertschöpfung im Produkt selbst, ja, natürlich auch, aber eigentlich viel mehr drumrum, also Marketing, Optimierung, etc., Business Development vielleicht auch noch. Also,
ja, Marketing, Optimierung, Strategiefindung und dann letztendlich, das verstärkt sich jetzt so langsam, die Daten besser zu nutzen, um mit den Versicherungen bessere Produkte designen zu können.
Mit den Versicherungen in Kooperation?
Ja, man geht natürlich hin und sagt, das sind Charakteristika, wer kann mir ein Produkt anbieten, das so und so ist? Mhm. Und das ist natürlich dann ein Vorteil für unseren Kunden, weil wir aufgrund des Zuschnitts der Produkte ein besseres Produkt anbieten können, als es normal auf dem Markt gibt.
Okay, das heißt, ich kann dieses Angebot dann nirgendwo anders finden, willst du sagen?
Also das kommt auf den Versicherer an, ob er das Angebot anderen auch ermöglicht. Mhm. Aber wir sind natürlich in der Institution, wo wir hingehen können und sehr, sehr gezielt die Sachen verstehen können, die der Kunde braucht und vielleicht darauf was zuschneiden können.
Okay, sehr spannend. Vielleicht können wir das auch so aufteilen, dass wir ganz kurz einmal produktseitig nochmal Datenwertschöpfung besprechen und dann nochmal auf die Themen kommen, die anscheinend wichtiger sind, die du jetzt gerade ansprichst. Zum Produkt nochmal ganz kurz. Du hast gesagt, regelbasiert. Sind das so Regeln wie Kinder gekommen und Lebensumstände haben sich verändert? Oder was verstehst du in erster Linie unter Regeln?
Genau, das sind so, so Sachen wie, bin ich verheiratet, habe ich Kinder, baue ich ein Haus, habe ich eine Wohnung, habe ich Haustiere? Also die Fragen, die relativ direkt eine Verbindung haben zu Versicherungen, die das abdecken. Das ist quasi ein Fragebogen, den wir über die Zeit optimiert haben und den Trade-off angucken mussten zwischen, wie viel Detail wollen wir vom Kunden abfragen, wie sehr wollen wir ihn nerven und wie einfach darf man sein, ohne dass man quasi blauäugig wird. Und das ist was wir sehr vorsichtig balancieren, damit der Kunde zufrieden ist, wir aber auch noch entsprechend Empfehlungen machen können.
Das ist wie so ein bisschen ein Funnel, ne? Weil wenn das zu nervig ist, dann brechen die Kunden ab, also sind dann einfach raus vielleicht aus der App und wollen sie gar nicht nutzen.
Ja, genau, dann haben sie keinen Bock drauf und empfinden keine Wertschöpfung für sich. Mhm.
Gut, aber so eine Umfrage, die muss man ja ständig eigentlich machen, oder? Also gerade die Regeln, da sind doch die Veränderungen interessant. Das heißt, ihr müsst doch eigentlich in gewissen Abständen immer wieder nachfragen. So, hat sich jetzt irgendwas geändert oder so, ja?
Genau, ja.
Mhm. Ja.
Okay, und das läuft halt ständig, dass wir den Kunden wieder zurück in die App holen, um das zu aktualisieren.
Okay. Und meine Aktionen, die ich ausführe als User in der App, haben die irgendwelche Auswirkungen auf was angezeigt wird oder ja, also dass ich da irgendwelche Klicks analysieren kann oder sonst wie was mich interessiert?
Könnte ich. Passiert so gut wie gar nicht gerade, glaube ich.
Okay. Okay, das heißt, das ist eigentlich schon produktseitig wahrscheinlich so Datenwertschöpfung. Also es gibt die Regeln, das muss initial vor allem getrackt werden und dann in gewissen Abständen wieder neu abgefragt werden und verarbeitet werden und darauf dann basierend Angebote verändert werden.
Was vielleicht noch reinspielt, sind die Veränderungen an den Tarifen der Kunden. Wenn sich was im Produkt ändert, das Produkt teurer wird oder der Kunde anders eingestuft wird, dann bekommen wir Aktualisierungen von den Versicherern und müssen die in unser System eintragen. Und das ist dann natürlich auch wieder der Moment, wo wir den Kunden ansprechen und sagen, hey, hier hat sich's geändert, hier gibt's Neuerungen zu deinem Vertrag.
Okay. Und wie viele Data Scientists oder wie auch immer man die nennen mag, arbeiten bei euch an solchen Dingen, produktseitig? Das
sind noch relativ wenige. Also ich kann da jetzt nicht ins Detail gehen. Es ist ein Bereich, den wir stärken, wo wir auch voll drauf setzen. Aber es ist auch ein Bereich, der meiner Meinung nach eher noch in Richtung Feintuning geht. Beziehungsweise ist nicht ganz korrekt. Es ist so, dass wir in der Vergangenheit relativ viel durch einfache Methoden und einfache Dinge erreichen konnten und dadurch Hebel gefunden haben, die wir bewegen können. Es geht jetzt eher so in die Richtung langsam, dass wir auch das Volumen haben an Traffic, um mehr experimentieren zu können, um mehr Daten sammeln zu können, damit auszuprobieren, um valide Ergebnisse zu bekommen. Es ist sowas, in die Richtung gehen wir, aber das haben wir in der Vergangenheit irgendwie nicht wirklich sophisticated gemacht.
Was ich noch nicht ganz verstanden habe, Steffen, vielleicht kannst du das noch kommentieren, warum das nicht gewollt ist, dieses nicht regelbasierte. Also das war ja eine ganz bewusste Entscheidung, die nicht nur damit jetzt zusammenhing, dass irgendwie das so ein bisschen wie nice to have aussieht, sondern ganz bewusst nicht angegangen, dieses Thema von anderen Nutzern lernen und dann ähnlichen Nutzern etwas empfehlen, so über Ähnlichkeitsanalysen.
Also ich kann mir vorstellen, dass das irgendwann noch kommt, aber wir wollen Falschberatung ausschließen. Und wenn ich über statistische, probabilistische Methoden gehe, dann kann es halt nicht sicher sein.
Aber du kannst ja nie ganz sicher sein, oder? Also auch bei einer regelbasierten Ausspielung kann es doch, oder? Oder schätze ich das falsch ein?
Naja, also diese Regeln sind schon hart. Es gibt bestimmte Datenpunkte, die führen da und dazu. Es kann sein, dass ich einen Programmierfehler mache oder eine Regel falsch definiere, aber wenn die Regel so definiert ist und getestet ist, dann verhält die sich so, da kann ich sicher sein.
Okay. Und wenn ich jetzt Empfehlungen ausspiele und dort transparent bin mit so einer Art, es gibt eine gewisse Unsicherheit dabei, aber die kann ich ja einstellen auch in einer Lösung basierend auf KI.
Ja, also ich kann natürlich eine Confidence definieren.
Ja.
Das ist was wir in dem Bereich aber bisher noch nicht angegangen haben. Es gibt, ehrlich gesagt, bevor man da optimiert, glaube ich, so viele so viele Dinge, die man in der ganzen Journey besser machen kann, die viel mehr Effekt haben. Also ist eine Vermutung, wenn man sich anguckt, das Verkaufen von wichtigen Produkten für dein Leben, also eine private, ja, Altersvorsorge, eine Berufsunfähigkeit, das sind wichtige Entscheidungen in deinem Leben. Und die passieren tatsächlich in vielen Fällen noch durch den persönlichen Kontakt. Und da eine Journey zu finden, wo man das digitaler machen kann, wo der Kunde sehr viel online in den Apps macht, ist eine super spannende Herausforderung, an der wir gerade dran sind. Und ich glaube, dass das für die Kundenzufriedenheit und unser Standing im Markt vielleicht eigentlich noch interessanter ist.
Okay, da ist der größere Hebel vermutlich. Aber ich finde es schon spannend, dass du das eben so betonst im Grunde, dass das wirklich nicht gewollt war, also dieser Weg über nicht regelbasierte Systeme und irgendwelche Empfehlungen ausspielen, weil es so wichtig ist, keine, in Anführungsstrichen, falschen Empfehlungen auszuspielen. Also das ist irgendwie eine große Gefahr, Kunden zu vergraulen oder so.
Das ist ein wesentlicher Faktor. Der andere Faktor, den man sehen muss, in 6 Jahren Clark sind wir natürlich kontinuierlich gewachsen. Aber wenn man eine Finanzierungsrunde abschließt und keine Ahnung, wie 30 Millionen einsammelt, das ist nicht so, dass dein Geld rumliegt, sondern das ist einfach, bevor die Finanzierungsrunde abgeschlossen wird, verplant. Man legt ein Budget vor, man legt einen Plan vor und der ist eiskalt auf Kante genäht. Das heißt, wenn man jetzt anfängt zu experimentieren und mit Verfahren arbeitet, von denen man nicht unbedingt weiß, ob sie zu einem Erfolg führen oder nicht, und man sowieso sehr aufs Budget achten muss und sehr darauf achten muss, dass man mit dem Team, was man hat, was erreicht, dann spricht das vielleicht auch dafür, die einfachen Varianten zu wählen.
Und warum muss das Team so groß sein? Das ist jetzt eine sehr platte Frage, aber das ist eher darin begründet, weil das Produkt auf eurer Seite so ansprechend aussieht, also sehr simpel in Anführungsstrichen. Deswegen tatsächlich mal so gefragt, also warum ist es denn nötig, dass ihr so viele Ressourcen braucht überhaupt? Kannst du das mal betonen?
Also ich weiß nicht, ob wir wirklich sehr viele Ressourcen brauchen, wenn man im Benchmark ist mit anderen Unternehmen.
Ja, aber ihr seid ja fast 300 Leute jetzt, ne?
Ja, genau. Also das sehr viele Berater für die Kunden.
Ja.
Dadurch, dass wir jetzt sehr viele Kunden gewinnen, müssen wir natürlich auch sehr viel beraten. Und da ist natürlich.
Also Customer Support letztlich, da habt ihr auch sehr viel. Das ist nicht alles IT.
Nein, nein, nein. Customer Support, Marketing,
Ja.
Sales. Und dann hast du natürlich die normalen Corporate Functions mit HR, mit Finance. Und wenn man sieht, dass wir mittlerweile über 4 Standorte verteilt sind, wir auch in Österreich gelauncht sind, da hast du schon ein bisschen Infrastruktur auch mit zu pflegen. Und gerade im Marketing, du hast gesagt, du hast unsere Anzeigen überall gesehen, da will natürlich jede Anzeige auch designt sein. Da braucht man einen Designer dafür, da braucht man die Marketingmanager, die das aussteuern. Wenn man so viel Kohle einsammelt, wie wir gesagt haben, da muss man auch gute Wege finden, das auszugeben. Das ist, glaube ich, das Schwerste eigentlich, dass man das Geld zur Anwendung bringt, ohne dass man es quasi aus dem Fenster herausschmeißt.
Ja, also geht natürlich viel in Marketing rein. Ihr wächst ja noch und penetriert noch weitere Märkte, expandiert noch.
Ja.
Trotzdem, also es ist nicht so, dass irgendwie die Hälfte IT ist, sondern deutlich weniger anscheinend, ne?
Nein, deutlich weniger, deutlich
Deutlich
weniger.
weniger,
Ich
IT.
denke mal, so ein Viertel bis Drittel sind wir in Produktentwicklung und Technologie. Und da muss man natürlich sagen, die fachliche Breite, die wir abdecken müssen, ist enorm. Versichererintegration, verschiedene Versicherungsprodukte, die verschiedenen Sales-Tools, die verschiedenen Teams, die Journey für den Kunden bauen, das ist sehr breit und die Fachlichkeit ist nicht so einfach manchmal.
Und vielleicht auch noch Legal-Abteilung, die auch noch irgendwie da sein muss.
Ja, Legal-Abteilung ist natürlich auch da. Risk Compliance spielt für uns eine Rolle. Das war extrem wichtig, als wir White Label gestartet haben, weil gegenüber einem Corporate musst du natürlich auch dokumentieren, wie du Daten schützt. Und da haben wir Audits gehabt, C5-Zertifizierung, GDPR-Zertifizierung, ja, das hat richtig Arbeit gemacht, aber hat unser Niveau auch extrem erhöht.
Ja. Okay. Ja, das ist echt spannende Einsichten hier. Also von außen eben sieht man ja nur diese sehr hübsche App, oder? Und dann muss man dabei verstehen, das ist ja ein sehr komplexes Produkt ist, ja, durch die ganzen Versicherungen, die muss man ja auch irgendwo verstehen und verhandeln können. Deswegen auch Customer Support sehr wichtig, kundenseitig. Aber ihr habt euch ja fokussiert. Also B2B ist nicht mehr, oder?
B2B ist jetzt fast zu Ende und
Ja.
wir haben quasi 99% unserer Entwicklungsenergie geht in unser eigenes Kundenprodukt.
Ja, aber ihr braucht trotzdem Sales. Also es ist ja nicht jetzt nur Marketing.
Nein, nein, natürlich ist es so, dass der Kunde die App nutzt, Kunde sieht, was er für Bedarf hat und dann, wenn es ein wichtiges Produkt ist, das kauft man nicht online, das kauft man nicht irgendwie wie ein Bahnticket. Da will man beraten werden. Und es ist auch so, dass Versicherungen dieser Art werden nicht gekauft, die müssen verkauft werden. Man muss den Schritt dahin schon sehr wissentlich machen, weil es einfach eine Entscheidung ist, die wichtig ist und viele Leute drücken sich so ein bisschen davor.
Meinst du eine Lebensversicherung zum Beispiel oder was würdest du jetzt konkret, was
Ja,
hast du da im Kopf?
Lebensversicherung,
Ja,
Berufs- und
ja,
Fähigkeitsversicherung,
ja.
das sind halt Produkte, die kaufst du einmal im Leben.
Ja, das ist so ein bisschen zu dem zurück, was ich eben auch schon mal angemerkt habe, dieses Langsamdrehende, dass du ja viele Sachen auch wirklich nur einmalig vielleicht machst oder sehr selten und auch keine großen Veränderungen dann so machst. Das fand ich so spannend dann an diesem Produkt, dass es trotzdem offensichtlich so ertragreich ist.
Ja, du kannst schon, wenn sich deine Lebenssituation ändert, das wieder anpassen, Beiträge erhöhen und so weiter. Oder das Pausieren, das passiert schon, aber ist nicht vergleichbar mit E-Commerce.
Und was sind deine Lieblingsbeispiele für Datenwertschöpfung? So sind das Themen mit Marketing, so Richtung AB-Tests und so weiter?
Ja, B-Testen ist natürlich ein wichtiges Thema. Machen wir immer mehr jetzt, da wir einen Traffic auch haben. Für mich ist das ganze Vorhersagen des Kundenwerts extrem spannend. Und für mich ist auch spannend, wie wir intern optimieren können, indem wir zum Beispiel den richtigen Berater für einen Kunden auswählen. Damit haben wir jetzt ein bisschen experimentiert und das wird sicherlich auch weitergehen, um halt für den Kunden die beste Atmosphäre zu schaffen und einen Berater zu nehmen, der zu ihm passt.
Ja, du hast ja gesagt, Zahlen kannst du nicht nennen, verstehe ich voll und ganz. Kannst du einen Eindruck vermitteln, wie groß diese Range ist? Also von, weil das ja das dein Lieblingsthema jetzt ist, Lifetime Value. Reden wir da von Faktor 100 jetzt vom, sagen wir mal, am einen Ende extrem zum anderen?
Ich weiß nicht, ob ich die Frage beantworten kann. Also,
Also sozusagen der wertvollste Kunde im Vergleich zum eher nicht so wertvollen Kunden, also de facto der letztlich keinen großen Wert generiert, sondern
der nicht wertvolle Kunde generiert keinen Umsatz für
gar
uns.
keinen sogar.
Das
Das kann natürlich auch passieren.
passiert, aber das ist nicht schlimm, weil wir ja sehr viel automatisieren. Das heißt, die Kosten, die man auf unserer Plattform zu haben und nur mit den Standards zu bedienen, ohne dass wir in ein Verkaufsgespräch gehen, die sind sehr, sehr gering. Und wenn ein Verkaufsgespräch da ist und eine Gelegenheit da ist, dann ist es natürlich auch positiv für uns. Und das muss man natürlich machen. Man kann nicht warten, dass er von selbst kauft.
Okay. Und dann gibt es eben ganz viele, also es ist ja keine Glockenkurve, ne? Das wird irgendwie. Ich versuche mir gerade vorzustellen, wie die sozusagen diese Verteilung aussieht über Customer Value. Da hast du dann, also ja, du hast irgendwo einen Mittelwert, aber das wird wahrscheinlich sehr asymmetrisch sein, so longtailig sein, also ganz so bis hin zu Kunden, die einen sehr hohen Wert haben. Und dann ist ja so ein bisschen die Frage, wenn man diese Verteilung mal plottet, visualisiert, ja, was für Auswirkungen hat das eigentlich? Also du hast ja dann verschiedene Kampagnen mit verschiedenen Zielgruppen, ja, also sehr sophisticated, oder?
Ja, das muss man natürlich richtig gut tun und entsprechendes Marketing steuern. Man muss natürlich die Personas, die Profile auswählen, die für den Customer Lifetime Value am besten sind. Es ist aber aus unternehmerischer Sicht nicht allein der Customer Lifetime Value, sondern es ist tatsächlich, wie schnell bin ich in der Lage, meine Akquisitionskosten durch Einnahmen auszugleichen. Also diese Payback-Phase ist an der Stelle interessant. Das heißt, wie schnell habe ich mein Geld wieder reingeholt? Das ist im Investor-Umfeld natürlich interessant, weil wenn ich irgendwie 5 Jahre brauche, um den Kunden zu amortisieren, dann erzähle ich eine Geschichte, die sehr weit in die Zukunft geht und wo sehr viel passieren kann.
Ja.
Das heißt, wenn ich sicher bin, dass ich etwas innerhalb von 12 Monaten mache, dann ist es besser. Und das ist die Schwierigkeit des Versicherungsgeschäfts oder des Maklergeschäfts gegenüber einem E-Commerce, wo die Transaktion quasi in den nächsten Minuten oder Stunden passiert und ich dann beweisen kann, dass das so passiert ist. Und da ist für uns halt schon ein bisschen anderes Modell.
Ja, Modell, okay, das ist auch noch ein Stichwort, Modellierung, wie sophisticated ist das? Also, ja, ich weiß nicht, so Thema Word of Mouth oder letztlich Einfluss von Kunden auf andere, dass selbst wenn ich jetzt selber nicht groß Wert generiere, kann es ja sein, dass ich euch weiterempfehle. Ist das auch irgendwie getrackt? Könnt ihr solche Sachen modellieren?
Ja, das wird immer wichtiger. Mhm. Deshalb pushen wir auch Kundenzufriedenheit, damit wir auf in den App Stores und bei Trustpilot und ich weiß nicht, auf welchen anderen Plattformen wir noch sind, eine Zufriedenheit zeigen können, weil das ist ein Enabler für weitere Kunden. Dann gibt es natürlich Kundenwerben-Kundenprogramme und man muss auch sehen, dass das Branding, das Brand-Image, was wir aufbauen, einen sehr guten Effekt hat auf die gesamte Kundenakquise. Das heißt, da gibt's Synergien dazu.
Okay, also ich habe euch auf jeden Fall verschiedenste Kanäle gesehen, aber Influencer jetzt noch nicht. Ist das jetzt Zufall, einfach nicht gesehen oder tatsächlich noch nicht zusammengearbeitet?
Also Influencer, Podcaster auf jeden Fall.
Genau, da habe ich euch, ich glaube, Deutsche Startups Podcast zum Beispiel, meine ich, und auch andere, genau, ja.
Ja, da geht's ziemlich ab. Influencer, ich weiß die Details aus dem Marketing jetzt nicht auswendig, aber ich denke, dass das auch in die Richtung weitergeht und mehr wird. Dadurch, dass wir verstärkt wachsen, werden wir auch auf mehr Plattformen noch visibel sein.
Ja, also ausprobieren wenigstens und dann kann man ja immer noch gucken, ob sich das lohnt, ne?
Ja, genau, das ist ein normales Thema von einem Startup. Also probierst was aus, fail fast oder bau es aus.
Ja, was ist denn die größte, wichtigste Metrik, wenn ihr mit Investoren sprecht? Ist das dieser Wert, den wir gerade besprechen oder sind es Kundenzahlen? Und wo liegt ihr da? Also habt ihr jetzt irgendwie, keine Ahnung, 100.000 Kunden?
Ich meine, wir sind jetzt ein bisschen über 300.000 Kunden.
300.000, okay.
Das ist schon krass. Das merkt man auf unseren Servern auch ein bisschen. Ja. Und aber das, also ich denke, Kundenwachstum, Umsatz, Kosten, also das ganz normale, ist wichtig. Und dann diese Payback-Metrik, die ich genannt habe, das ist auch wichtig.
Okay. Ja, weil sowas wie Monthly Active Users, das wird es halt natürlich nicht sein. Das ist irrelevant eigentlich bei euch.
Ja, das es gibt, also wir sind sehr datengetrieben an der Stelle. Wir haben tausende von Metriken und man muss natürlich sehr, sehr gut runterbrechen, dass man die Leute nicht verwirrt damit und jeder nur an dem Teil arbeitet, wo er Einfluss nehmen kann. Aber da sind wir schon sophisticated, kann man sagen. Es gibt sehr viele Health Metrics, wo man guckt, das und das sollte nicht und das fallen. Das sind so Thresholds, die man einhalten soll, um halt frühzeitig reagieren zu können. Also da sind wir ganz gut, glaube ich.
Ja, wir sind fast am Ende, Steffen. Du hast schon sehr viele spannende Einsichten hier mit uns geteilt. Ich würde noch mal so zum Ausblick ein paar Fragen stellen, die wirklich eben ausblickpassend eher so Richtung Zukunft schauen und auch so ein bisschen noch mal einen Überblick geben. Jetzt von außen betrachtet, also die Versicherer, gerade die Großen, die versuchen sich ja auch alle in Digitalisierung. Was ich sehe, sind so eine Art Frontends, wo du dann auch sehr bequem Dinge abfragen, eintragen kannst, aber im Backend läuft dann eigentlich alles noch so analog wie vorher und das ist natürlich dann immer nur pro Versicherung ein Angebot oder vielleicht auch manchmal ein Spin-off. Das sieht man auch vermehrt, dass also die Versicherer eben ihre eigenen kleinen Digitalisierungsbuden bauen. Wie guckst du da drauf? Ist das Konkurrenz für euch?
Ja, die Proposition ist leicht anders. Das ist natürlich auch vereinfacht für den Kunden, aber die Unabhängigkeit und die Auswahl und das Vorbereiten von Angeboten auf die Lebenssituation passen, ist natürlich in solchen Situationen weniger da. Wenn man natürlich einen Versicherer hat, dem man vertraut und der einem alles anbietet, dann ist das vielleicht auch okay, ja.
Okay, aber eben die Möglichkeit, über alle möglichen Versicherer informiert zu sein über eure App, das ist natürlich ein riesiger Wert.
Ja, ich weiß gar nicht, ob der Kunde das wahrnimmt oder ob dem Kunden das egal ist, nicht egal ist, ob es jetzt 100 oder 500 sind. Das, am Ende siehst du nur drei und wir haben gut ausgewählt.
Und Thema Versicherung mal ganz generell. Ich hatte die Allianz hier auch im Podcast mit dem Benedikt, der macht dort Daten und Analytics und er hatte da so im Ausblick das Thema China und Mikroversicherungen angesprochen, das ich sehr spannend fand, weil wir das hier ja gar nicht so kennen, dass man sich für jede Kleinigkeit irgendwie eine Versicherung sich holen kann, auch irgendwie im Bereich von wenigen Euros so. Ist das Ganze nicht auch sehr vielversprechend für euch, wenn es mehr so in diese Richtung geht? Guckst du da sehr optimistisch drauf?
Könnte ein interessanter Markt sein. Ich bin nicht sicher, ob wir in Deutschland schon die Produkte dafür haben. Und ich glaube, wir haben ja auch ein paar Player im deutschen Markt gesehen, die in die Richtung gegangen sind, aber ja, mäßig erfolgreich waren. Ich weiß nicht, ob wir auch das Vehikel haben beim Kunden, um das zu triggern. Also die in China ist ja WeSure und WeChat sehr, sehr verbunden. Das heißt, man quasi über Chat kann man Sachen abschließen. Beobachten wir, ist spannend, aber ich weiß nicht, ob wir da mit unserem Bevölkerung schon nah genug dran sind.
Weil je mehr Versicherung, desto besser, ne? Also dann hast du ja mehr Traffic und mehr Traffic heißt mehr Provision. Das wäre ja erstmal gut, denke ich jetzt, ne?
Ja, natürlich, ja. Aber das ist, bedeutet natürlich auch situative Produkte, Datenschutz, ich muss deinen Ort wissen und so weiter. Willst du das? Der Deutsche ist da eher skeptisch, schätze ich.
Ja, genau. Da muss man sehr gut kommunizieren auf jeden Fall.
Ja, ja.
Entsprechend groß ist, ja. Aber man sagt ja so ein bisschen, das ist die, also man, wenn man die Zukunft sich anschauen will, dann muss man nach China gucken, das stimmt natürlich nicht, kann man nicht pauschalisieren, aber es ist mal ganz spannend, dass man dort eben diese Mikroversicherungen schon im Alltag hat und davon sind wir noch weit entfernt.
Wir haben ja auch mit unserem neuen Investor Tencent.
Ach so, ja, auch stimmt.
Auch ein Bezug dazu und das wird sich sicherlich, wenn es sich anbietet, auch eine Möglichkeit geben, das zu verbinden.
Ja, okay. Dann die letzten Worte von dir. Wohin geht die Reise denn? Was macht ihr so in den nächsten Monaten, Jahren?
Na, jetzt müssen wir erstmal skalieren, versuchen, das Geld, was wir bekommen haben, gut auszugeben und gute Zahlen liefern, unser Produkt verbessern, den digitalen Beratungsprozess verbessern, gerade bei schweren Lebensentscheidungen, Experience in der App weiter verbessern, schöner machen, einfach machen, mehr auch mit Daten machen bei uns. Familienaccount ist noch so ein Thema, was sehr oft gefragt ist, wo Leute sagen, ich möchte auch für meine Tochter oder meine Tochter ist über mich mitversichert, kann das aber nicht sehen. Sowas wäre noch interessant. Und natürlich haben wir auch immer wieder mal strategische Überlegungen. Ausland wird regelmäßig mal beleuchtet. Wir sind ja jetzt in Österreich. Was ist ein mögliches nächstes Land? Das haben wir immer im Auge. Ja, und so wird es weitergehen.
Das waren spannende Einsichten, auch ein spannender Ausblick. Steffen, herzlichen Dank für die Zeit. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Sehr gerne. Danke, dass ich hier sein durfte, Bernhard.
Ciao, ciao.
Ciao.
Ich würde mich sehr freuen, wenn du in der Datenbusiness-Community vorbeischaust unter community.datenbusiness.de. Dort kannst du dich nicht nur mit Gleichgesinnten vernetzen und Inspiration, neues Wissen aufsaugen, sondern auch Business-Opportunitäten finden, konkrete Needs und Angebote posten und generell Feedback einholen.